Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mythos Führung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Holger Zander und mein Ziel ist es, Menschen auf ihrem Weg zu einer wirkungsvollen und erfolgreichen Führungspersönlichkeit zu begleiten. Und das mache ich über mein Business Coaching, über meinen YouTube-Kanal Mythos Führung und über diesen Podcast. Erfolg scheitert selten an fehlender Expertise, sondern an Kommunikation, die nicht verbindet, und Formaten, die keine Wirkung entfalten. Wenn Begriffe unterschiedlich verstanden werden, Ziele diffus bleiben und Meetings mehr Energie kosten als freisetzen, dann entstehen Reibungsverluste, die den Fortschritt ausbremsen. Bleiben wir heute bei den Zielen in vielen Unternehmen und den daraus resultierenden Führungsverhalten. Im Fokus steht auf der einen Seite der wirtschaftliche Erfolg und auf der anderen Seite das soziale Miteinander. Also man kann auch sagen, mit wenig Aufwand ein Optimum am Ergebnis zu erwirtschaften. Es geht um die Qualität und Quantität der Entscheidungsfindung. Wie lange benötigt ein Unternehmen bzw. eine Führungspersönlichkeit, um zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen? Und wie gut wurde die Entscheidung gefällt? Das ist der Kern wirtschaftlichen Handelns. Zudem soll Führung ja auch ein soziales Miteinander generieren, in dem Menschen miteinander menschlich umgehen. Ob sie sich im Unternehmen wohlfühlen, ob sie würdevoll geführt werden und sich durch die Art der Führung mit dem Unternehmen und seinen Zielen identifizieren können. Gelingt es also den Managern und Entscheidern, ein Vertrauen aufzubauen? Das ist hier die Frage. Führungskräfte lassen diese beiden Ziele oft miteinander konkurrieren. Führungskräfte erreichen oft ihre wirtschaftlichen Ziele, keine Frage. Sie müssen nur unbedingt darauf achten, dass das Betriebsklima darunter nicht leidet. Oder sie generieren ein schönes soziales Miteinander, alle haben sich lieb, nur in der Kasse ist Ebbe. Die wirtschaftlichen Ziele werden nicht erreicht. Führst du als wirkungsvolle Persönlichkeit, ist das etwas anders. Du verbindest nämlich die beiden Ziele miteinander, also die Fähigkeit, wirtschaftliche Ziele mit sozialen Zielen in Einklang zu bringen, hat etwas mit Wertvorstellungen eines Menschen zu tun. Es kommt darauf an, welche Werte gelebt werden. Wir alle wachsen ja mit Werten auf, die den Umgang miteinander begleiten und beeinflussen. Wie sehen denn deine Werte aus? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Ich habe 4 Werte. Ja, ich bin ja auch schon so 50 und an erster Stelle steht der Wert Gesundheit bei mir. Dann steht der Wert Ergebnisse erzielen. Da kommt Freiheit, also meine unternehmerische Unabhängigkeit und natürlich meine Familie. Diese 4 Werte sind alle miteinander verbunden. Wenn ich gesund bin, wenn ich gesund bleibe, mental und körperlich, dann kann ich Ergebnisse erzielen, sprich, dann kann ich Coachings machen, dann kann ich Workshops machen, kann Ergebnisse erzielen, Rechnungen schreiben. Dadurch kann ich meine Unabhängigkeit leben und ich kann meine Familie ernähren. Andersherum, wenn ich krank bin, kann ich keine Coachings machen, kann ich keine Rechnung schreiben, kann meine unternehmerische Freiheit nicht leben und kann somit meine Familie nicht ernähren. Das sind meine Werte. Da bin ich jeden Morgen, stehe ich auf und schaue, dass ich jeden Tag auf diese Werte einzahle. Solche Werte entstehen in der Kindheit und werden mit dem Älterwerden entweder durch neue Werte ersetzt oder es gelingt, die Werte aus der Kindheit, das ist das Interessante, in die Welt der Erwachsenen hinüber zu retten. In der Welt der Kinder werden ganz selbstverständlich Werte wie Dankbarkeit, Wohlwollen, verzeihen können oder auch im Kleinen glücklich sein, gelebt und gepflegt. Und je älter wir werden, desto mehr müssen wir uns mit den Werten der Erwachsenenwelt ja auch auseinandersetzen. Und die Welt der Erwachsenen ist geprägt durch Erfolg, Reichtum, Macht und Leistung. Für Kinder spielen diese Werte keine Rolle. Wenn ich allein an den Wert des Wohlwollens oder Verzeihenkönnens denke, kann mancher Chef davon noch etwas lernen. Werden nun die Werte der Kinder durch Werte der Erwachsenen ausgetauscht, also mit der Zeit ersetzt, dann entsteht das Problem, dass Menschen, wenn sie unter Stress agieren oder Druck verspüren, zu hart werden. Bedeutet, sie sind nicht mehr in der Lage, zwischen Person und Leistung zu trennen. Wer jedoch die Werte der Kinder in die Welt der Erwachsenen hinüberrettet, der findet Formen des Miteinanderumgehens, die nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial sinnstiftend sind. Und genau hier unterscheidet sich Führung. Kennst du nur die Werte der Erwachsenenwelt oder verbindest du die Werte der Kinderwelt mit den Werten der Erwachsenenwelt? Oder anders gefragt, wie beantwortest du folgende Frage? Woher kommt das Recht, anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben? Bei den Jesuiten gibt es eine bemerkenswerte Aussage, wer nach Führung und Macht strebt, diskreditiert sich durch sein Streben bereits für eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe. Hier hat Führung etwas mit Autorität zu tun, die man nicht hierarchisch bekommen hat, sondern die natürlich ist. Die Idee der Führung entstammt unserer Evolution. Es ist sogar ein archaisches Programm in jedem Menschen, also so genetisch vorprogrammiert, dass wir führen bzw. uns führen lassen. Immer schon haben Menschen versucht, etwas zu erreichen, aber nicht immer konnten sie es allein. So benötigen wir andere Menschen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Amish People in den Vereinigten Staaten zeigen auf ihre Art, wie eine Gemeinschaft miteinander umgehen muss, damit der Einzelne sich in ihr wohlfühlt. Sie bauen gemeinsam ihre Felder, helfen sich gegenseitig, wenn es um die Ernte oder andere Dinge geht, die der Einzelne allein nicht schaffen kann. So haben Menschen immer schon versucht, friedvoll miteinander auszukommen oder unseren Kindern ein Vorbild zu sein. Gehorsam ist angeboren. Wir Menschen können nicht alleine leben. Das Eremitentum ist nicht gerade unsere Welt. Nun leben wir gerne in Gemeinschaften und müssen uns daher anpassen. Und wer sich in einem sozialen System nur egoistisch auslebt, der steht schnell alleine da. So ist in uns die Fähigkeit zum Gehorsam, zur Anpassung gewachsen. Wir sind bereit, etwas zu tun oder zu unterlassen, nur weil uns jemand ja einen Befehl erteilt oder weil etwas von uns erwartet wird. Denn wir tun sehr oft Dinge, weil wir jemanden gefallen wollen. Auch das ist eine Art von Gehorsam. Neben Gehorsam ist Führung gekoppelt an Autorität. Wir Menschen neigen dazu, uns in unseren verschiedenen Lebenssituationen jemanden zu suchen, dem wir Autorität zusprechen. Und da wir Menschen Herdenwesen sind, ist diese Koppelung von Gehorsam und Autorität nur zu gut verständlich. Sie macht deutlich, weshalb es Führung überhaupt gibt. Da dieses Programm nicht immer hilfreich ist, wird deutlich durch den Kadavergehorsam. Hier tun Menschen Dinge, die wirklich schrecklich sind. Der Ausführende versteckt sich gerne hinter dem Befehl. Wie stark der Gehorsam wirkt, hat Stanley Milgram Anfang der 70er Jahre bewiesen. Er testete mehr als 1000 Menschen auf ihren Gehorsam. In einer Versuchsanordnung sollten die Probanden einem eigens geschulten Lehrer Stromschläge erteilen, sobald dieser einen Lernfehler beging. Als die Testpersonen sich weigerten, wurden sie mit sanften Befehlen gebeten, das Experiment doch schließlich zu Ende zu führen. Und sie führten es zu Ende. Mehr als 70% der Testpersonen brachten mittels Stromschlag den Biologielehrer förmlich um. Nur weil ein Psychologe gesagt hat, machen Sie weiter. Wir gehorchen also, und das tun wir am liebsten, wenn wir denjenigen, der führt, natürlich auch mögen. Um ihn zu mögen, benötigt er Autorität. Es gibt zahlreiche Arten von Autorität. Ein Beispiel kann zeigen, welche Unterschiede es gibt und welche Folgen das hat. Peter M. ist Bauleiter in einer Baufirma. In seinem Unternehmen werden Brücken gebaut. Peter führt ein Team von 10 Mitarbeitern auf seiner Baustelle. Die Kompetenz von Peter M. ist unbestritten. Er weiß über Brücken mehr als jeder andere. Nur wenn es um Führung geht, hat er nicht den besten Ruf. Er fackelt nicht lange, meckert und schreit auch schon mal einen Mitarbeiter ziemlich laut zusammen, wenn er seiner Meinung nach Mist gebaut hat. Nun benötigt Peter seine Mannschaft für Überstunden am Wochenende, da ein Großauftrag fertig werden muss. Er stellt sich also vor seine Leute und gibt den Plan bekannt. Seine Leute sagen nichts. Sie schauen auf den Gesellen Wolfgang E. Erst als dieser nickt, sagen alle anderen Mitarbeitern zu. Hätte Wolfgang Nein zu den Überstunden gesagt, hätten seine Kollegen Peter M. eine Absage erteilt. Hier ist etwas Besonderes passiert. Zwei unterschiedliche Autoritäten sind aufeinander gestoßen, die natürliche und die funktionale Autorität. Es gibt natürlich noch eine dritte, die hierarchische Autorität, dazu später mehr. Wir benötigen, um gern geführt zu werden, die natürliche Autorität. Diese Autorität hat Respekt vor der Würde des einzelnen Menschen. Der Mitarbeiter ist hier nicht nur Mittel zum Zweck, sondern immer auch Ziel der Führung. Ein Ziel ist, seine Mitarbeiter zu empowern. Die natürliche Autorität erzeugt eine Führung, die es schafft, glaubwürdig und überzeugend deutlich zu machen, dass es sich lohnt, etwas zu tun. Die Kommunikation findet auf Augenhöhe statt. Der Mitarbeiter kann mit einem Chef, der über natürliche Autorität verfügt, jederzeit so umgehen, wie dieser mit ihm, ohne die Beziehung zu gefährden. Über diese Art von Autorität verfügt Wolfgang E., also der Geselle. Die zweite Form von Autorität, die funktionale, ist die Autorität von Bauleiter Peter M. Ihm folgen die Mitarbeiter nur, weil er am besten über den Bau von Brücken Bescheid weiß. Er besitzt ausreichend Sachkompetenz, um anerkannt zu sein. Er wird nur als Chef akzeptiert, weil er auf diesem Feld kompetent ist. Die dritte Form der Autorität ist die hierarchische Autorität. Hier gehorche ich nur, weil jemand im Organigramm über mir steht. Weder die Person noch die Aufgabe oder ein Ziel überzeugt hier den Mitarbeitern, sich zu engagieren, sondern ausschließlich die Stelle im Organigramm. So funktionieren natürlich Armeen. Da wird nicht gefragt, ob jemand kompetent ist, sondern nur, wie viele Streifen sich auf dem Ärmel befinden. Und daraus folgt, dass Führung erst durch Gehorsam und Autorität möglich wird. Führungskräfte verfügen hier über die hierarchische und auch über die funktionale Autorität. Was ihnen fehlt, ist die natürliche Autorität. Sie ist die Autorität der wirksamen Führungspersönlichkeit. Damit ist allerdings nicht geklärt, woher Führung ihre Legitimation erhält. Die Tatsache, dass Menschen gehorchen, klärt noch lange nicht, ob dieser Gehorsam berechtigt ist oder nicht. Wo bezieht also der Leader das Recht, anderen Menschen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben? Dazu bedarf es noch einer anderen Form der Legitimation. Woher stammt die Erlaubnis, führen zu dürfen? Es kommt auf die Kommunikation mit dir selbst an, darauf, wie du über deine Führung denkst. Wie beantwortest du diese Frage? Woher habe ich die Erlaubnis, Menschen zu sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben? Die Antworten der Führungskräfte unterscheiden sich dabei sehr von der Antwort einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit. Damit unterscheidet sich auch diese Einschätzung. Ja, das ist ein resultierender Führungsstil. Es gibt Entscheider, die meinen, sie sind zum Führen geboren. Nach dem Motto, führen kann man nicht lernen, das hat man oder man hat es nicht. Diesen Führungsanspruch nennt man Potestas Divina, die göttliche gegebene Vollmacht. Der Papst ist im Besitz dieser Führungsvollmacht. Aber die Kirche war clever genug zu wissen, dass diese Führungsvollmacht im Zustand seliger Erkenntnis wohl nicht ständig den Papst begleitet. So sind seine Pontifex-Maximum-Entscheidungen nur unter bestimmten Voraussetzungen und bei bestimmten Fragen als unumstößlich anzusehen. Selbst die Kirche weiß, dass die Potestas Divina nur für einen eng definierten Entscheidungsraum gültig sein darf. Warum ist die Potestas Divina so gefährlich? Es liegt daran, wem gegenüber die Führungshandlungen zu verantworten sind. Jeder, der führt, hat immer seine Führungshandlungen denjenigen gegenüber zu verantworten, von dem er die Vollmacht zur Führung erhalten hat. Jemand, der in der festen Überzeugung lebt, er sei zum Führen geboren, wird selbstverständlich nur dem lieben Gott gegenüber seinen Handlungen verantworten wollen. Ich glaube nicht, ob der antwortet. Dann gibt es den Führungsansatz des Potestas Paternalis. Hier handelt es sich um einen Chef, der sagt, der Laden gehört mir, also habe ich auch das Recht, damit zu machen, was ich will. Er gehört mir schließlich, also was soll das? Juristisch betrachtet hat der Unternehmer sicher recht. Ethisch betrachtet sieht die Sache anders aus. Die Potestas Paternalis ist sehr verbreitet. Wenn ich Führungskräfte frage, woher sie ihre Legitimation beziehen, dann erhalte ich oft die Antwort vom Besitzer, von meinem Chef, vom Kapitaleigner, vom Vorstand. Mit dieser Legitimation gehe ich mit meinen Mitarbeitern natürlich anders um, als mit einer natürlichen. Und diese Legitimation ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete unter Führungskräften. Du kannst die Legitimation von Führung dadurch beziehen, dass du sie dir einfach nimmst. Das ist auch noch eine andere Form. Jeder Diktator hat dies getan. Das nennt man dann eine Potestas Occupata. Alle Diktatoren dieser Welt leben in dem Bewusstsein, dass man sich Führung einfach nehmen kann, ohne gefragt worden zu sein. Da sie aber Menschen nicht ungefragt führen lassen, können wir uns gut vorstellen, dass solche Manager nicht nur mit brachialer Gewalt durchsetzen können, was sie wollen. Außerdem leben nicht wenige Mitarbeiter in dem Bewusstsein, ich lasse mich nur von jemandem führen, den ich auf legale Art und Weise wieder loswerden kann. Und dann gibt es Chefs, die leben in der Überzeugung, dass ihre Führungsvollmacht dadurch entstanden ist, dass Mitarbeiter ihnen diese Vollmacht übertragen haben, weil sie einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Und mit der Unterschrift eines Arbeitsvertrages wird automatisch ein zweiter Vertrag geschlossen, eine Art unsichtbarer Pakt. Der ist nicht schriftlich festgehalten, jedoch vorhanden, zumindest für eine wirkungsvolle Führungskraft. Dieser nicht schriftlich fixierte Vertrag regelt nun, wie man miteinander umgehen darf. Diese Führungskraft fühlt sich im Besitz einer Potestas Delegata. Diese Vollmacht ist die Vollmacht für eine wirkungsvolle Führungspersönlichkeit. Für die Frage nach der Legitimation ist es wichtig zu wissen, mit welcher Einstellung man seine Mitarbeiter führt. Denn das Mindset hilft zu begründen, ob die Entscheidungen richtig sind oder nicht. Und das ist dieser unsichtbare Vertrag. Welchen Mindset bringst du mit? Mit welchen Einstellungen füllst du hier diese Zeilen? Ein Chef mit der Haltung einer väterlichen Vollmacht, einem Besitzergefühl, sieht sich mit seinen Entscheidungen anders im Recht als ein Chef mit der Einstellung einer Potestas Delegata. Die Fähigkeit, Begeisterung in seinem Team auszulösen, die eigenen Ideen überzeugend auszudrücken. Es ist eine innere Haltung, eine menschliche Überzeugung von Führung. Nicht nur durch Worte, sondern durch Taten und Ergebnisse. Eine Legitimation, die du von deinen Mitarbeitern erhältst. Wer von beiden ist wohl eher bereit, von seinen Mitarbeitern eine Entscheidung zu begründen? Für die Frage nach der Führungslegitimation ist es wichtig zu wissen, mit welcher Einstellung man seine Mitarbeiter führt, mit welchem Mindset. Wirkungsvolle Persönlichkeiten sehen sich als selbstverständlich an, dass sie ihre Entscheidungen verständlich machen müssen und ihre Entscheidungen auch von den Mitarbeitern zur Verantwortung haben. Es geht darum, durch gute Führung einerseits die Mitarbeiter als Person anzuerkennen und gleichzeitig die zu erbringenden Leistungen zu fordern und zu berücksichtigen. Das ist der Ansatz einer Führungspersönlichkeit. Wenn ein Mitarbeiter sich als Person geschätzt fühlt, jedoch gleichzeitig nicht automatisch auf jedes Wehwehchen Rücksicht genommen wird, steigt die Leistung. Sie ist lange Zeit stabil, auch wenn an manchen Tagen Unzufriedenheit und Belastung zunehmen. Entsteht jedoch dauerhafter großer Druck, entwickelt sich Desinteresse, Intransparenz, Kontrollsucht und ein schlechtes Betriebsklima. Und dann fühlt sich der Mitarbeiter nicht mehr anerkannt und geschätzt, sondern soll nur noch funktionieren. Und dann sinkt natürlich die Leistung. Wenn noch Panik und Existenzangst dazukommen, dann aktiviert er vielleicht noch seine letzten Leistungsreserven, um dann an einer Stelle, wenn es nur noch ein ganz bisschen braucht, dann bricht er in sich zusammen. Der Chef kann jetzt nichts mehr machen. Der Mitarbeiter hat innerlich gekündigt oder verweigert sich total. Nur wenige Führungskräfte versuchen immer wieder, die höchste Spitze der Leistungsbereitschaft bei ihren Mitarbeitern herauszukitzeln, doch es gibt sie. Die Frage steht im Raum, ob der Mitarbeiter auf der Spitze seiner Leistungsfähigkeit gehalten werden kann. Es ist etwa vergleichbar mit einem Tischtennisball, den ich versuche, auf einem Wasserstrahl tanzen zu lassen. Das Problem einer Führung durch Panik und Angstmache ist es, dass nicht vorhersehbar ist, wann ein Mitarbeiter beginnt, sich zu verweigern. Sicher ist nur, dass er sich verweigert und das Schritt für Schritt. Bei der Frage der Work-Life-Balance, das ist, finde ich, immer mal interessant, gibt es einen Unterschied zwischen einer schlechten Führungskraft und einer wirkungsvollen? Und das möchte ich hier zum Abschluss nochmal deutlich machen. Es ist kaum möglich, einen Lebensbereich geordnet und den anderen Lebensbereich ungeordnet zu leben. Ein Beruf soll nicht nur Leben kosten, sondern auch Leben spenden. Wer im Beruf sozial und psychisch verkümmert, der tut dies auch irgendwann im Privaten. Der Job ist ein Ort des emotionalen und sozialen Entfaltens. Eine Flucht in eine schöne Privatwelt ist eine Flucht, die eher misslingt. Wer mit seinem Beruf nichts anfangen kann, kann wahrscheinlich auch mit seinem Privatleben nichts Rechtes anfangen. Wer sich im Beruf nicht ausreichend sozial und emotional entfaltet, wird dies auch privat nicht schaffen. Erfolg, Leistung und Anerkennung, die wir außerhalb des Beruflichen finden, haben nicht die gleiche Qualität wie im Beruf. Wir werden als Person erst eins mit uns selbst, wenn es gelingt, Beruf und Privates in ein gemeinsames Lebenskonzept zu erfassen. Wer ins Private flüchtet, lebt nur sein halbes Leben und wird zum sozialen Krüppel. Wirkungsvolle Führungspersönlichkeiten gelingt diese Symbiose, anderen gelingt sie nicht. Wer im Bereich der Integration etwas für sich tun möchte, um sich noch stärker hin zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, der kann ein paar Regeln beherzigen. Ich meine das Input-Output-Gesetz. Ich rede mit anderen Menschen stets so, wie diese zu mir sprechen können, ohne dass unsere Beziehung gefährdet wird. Das, was ich gebe, erhalte ich auch zurück. Oder sprich mit anderen über dich und deine Gefühle. Hole dir Feedback, ohne es korrigieren zu wollen. Kommentiere es nicht, nimm es einfach an. Frage dein soziales Umfeld, ob es die gleichen Eigenschaften an dir wahrnimmt wie du selbst. Der Chef, der eine Work-Life-Balance vorlebt, wird eher als glaubwürdig akzeptiert. Hier redet halt nicht der Blinde, sondern der Sehende von der Farbe. Ihr kennt sicherlich den Begriff Fels in der Brandung. Hier geht es halt um Zentrierung, um die ruhige Mitte, um die energetische Signatur. Ein zentrierter Chef vermittelt das Gefühl, aus einer ruhenden Mitte heraus zu handeln. Hier zeigt eine Führungspersönlichkeit unter anderem folgende Merkmale. Unbekanntes macht mich neugierig, das ist mega. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, über mich nachzudenken und in eine Reflexion zu geben. Ich besitze zu meiner Arbeit einen Ausgleich. Ich richte mir regelmäßig Momente der Entspannung, der Muße ein. Professionelles Gehabe ist mir fremd. Ja? Ich bin freundlich mit Herzlichkeit. Ich habe keine Angst davor, kritisiert zu werden. Ich mache mein Selbstwertgefühl nicht ausschließlich von meinen Leistungen abhängig. Ich will nicht immer vor anderen glänzen. Ich helfe gern und lasse mir auch gern helfen, ohne immer gleich zu denken, wie ich mich revanchieren kann. Ich vertraue Menschen, auch ohne einen Vertrag geschlossen zu haben. Das sind Merkmale einer erfolgreichen Führungspersönlichkeit. Wer seine Zentrierung unterstützen will, sollte regelmäßig Momente der Reflexion einrichten, über sich nachdenken, eventuell regelmäßig meditieren oder mit dem Hund rausgehen, im Garten arbeiten, whatever. Es geht um den Ausgleich, der dafür sorgt, dass man sich erholt, zur Ruhe kommt. Eine Führungspersönlichkeit, die orientiert handelt, integriert lebt und zentriert ist, schafft es sehr viel leichter, ein Vertrauensklima zu erzeugen. Es gibt das Sprichwort, wer ein Versprechen gibt, erzeugt Hoffnung, wer ein Versprechen hält, erzeugt Vertrauen. Und wer führt, sollte über die Fähigkeit verfügen, eine Vertrauenskultur zu erzeugen. Der Soziologe Niklas Luhmann hat Vertrauen einmal als eine riskante Vorleistung an die Zukunft beschrieben. Bist du zu diesem Risiko bereit? Warum ist Vertrauen so wichtig? Es ist das Erste, was wir der Welt bei unserer Geburt schenken. Bedingungsloses Vertrauen. Es ist die erste Erfahrung nach unserer Geburt und bestimmt unser Leben. Welche Erfahrung machen wir mit diesem Gefühl? Wird unser Vertrauen bestätigt oder wird es missbraucht, enttäuscht? Diese Erfahrung sammeln wir von der ersten Minute auf dieser Welt an. Und Führungspersönlichkeiten wissen, dass Vertrauen elementar ist, um wirkungsvoll zu führen. Sehr gern helfe und unterstütze ich dich bei der Umsetzung. Du wirst immer wieder im Leben auf Hindernisse stoßen. Aber dabei kommt es nicht darauf an, woraus dieses Hindernis besteht, sondern wie du diese Hindernisse wahrnimmst, wie du damit umgehst und ob du die Ruhe bewahrst. Mein Leader-Kompass gibt dir Orientierung und Sicherheit für deine täglichen Führungsaufgaben, um in deiner Karriere den nächsten und wirkungsvollen Schritt zu gehen. Also, bist du bereit, in dich zu investieren? Denn du bist das wichtigste Kapital in deinem Leben. Bist du bereit, deinen Weg zu gehen? Es ist eine Frage der Einstellung und der inneren Haltung. Der Mensch besteht zu 65% aus Wasser und der Rest ist Einstellung. Reife ist die Fähigkeit, das Richtige zu tun, auch wenn es deine Eltern empfohlen haben. Mein Ziel ist es, dich zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit zu entwickeln und das innerhalb von nur 12 Wochen. Was brauchst du? Was fehlt dir? Was ist dein größtes Need to have? Wo willst du hin? Was hindert dich daran? Warum bist du noch nicht da? Ich helfe dir, diese Fragen zu beantworten. Dein Holger Zander.